Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge haben wir Kevin Speer zu Gast und reden über Long-Term Athlete Development und in diesem Kontext, wie wir AthletInnen davon überzeugen, in diesem Prozess zu vertrauen. Außerdem reden wir darüber, wie relevant Explosivkraft für Powerlifting ist und über viele weitere Themen. Wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge vom Power Performance Podcast. Ich bin hier gesandwiched heute zwischen zwei Kevins. Wir haben nicht nur den original Schmusebär Kevin Schmidt mit dabei, den ich heute konsequent Schmusebär nennen werde, damit das einfacher in der Übersicht ist, sondern auch einen lieben Kevin Speer, der sich die Zeit in seinem Busy Busy Life genommen hat, um mit uns mal ein bisschen über seine Ansichten zu sprechen, was Krafttraining so angeht. Erstmal herzliches Willkommen an dich, Kevin. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Erzähl vielleicht mal einfach ganz kurz, woher du kommst, wer du bist, was du machst, dass die Leute, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, so einen groben Überblick haben.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Die hat sich ja, ich glaube, über die letzten 2 Jahre gezogen, wo wir das erste Mal drüber gesprochen haben, Paul. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ja, mein Name ist Kevin Speer. Ich komme aus Köln. Bin dort ansässig, sowohl mittlerweile mit unserem eigenen Gym, die Krafthalle, was ihr hoffentlich alle schon mal von gehört habt oder schon mal dort trainiert habt. Und andererseits mit meiner eigenen Firma seit 2017 mit Develop Athletes, wo wir uns darauf spezialisiert haben, Online-Coaching für Athleten aus allen möglichen Mannschafts- und Idealsportarten anzubieten. Und sind da mittlerweile ein Team aus 4 Personen, die da die Betreuung durchführen. Jo, was für mein Background? Ich kurz zusammengefasst, komme ursprünglich aus dem Kampfsport, habe mir dann irgendwann gedacht, so ein klassisches Studium habe ich nicht so Bock drauf. Also ich hatte mich erst Wirtschaftsingenieurwesen oder in der Richtung hatte ich mich umgeschaut, ob das was für mich ist, Polizei. Habe mich dann aber dann doch entschieden, einen sinnvollen Job zu machen und Sportwissenschaft studiert.
Sehr gut.
Und habe dann seit 2015 mein Leben damit verbracht, an der Sporthochschule in Köln. Kurzer Abstecher in Gießen, wo du übrigens ja auch am Wochenende warst, Paul, wie ich gesehen habe, bei Gut Bürgerlich gegessen, dem einzig wahren Burgerladen in Hessen.
Vorzüglich, also wirklich richtig geil. Oh mein Gott, also legitim einer der besten Burger, die ich je in meinem Leben gegessen habe.
Tatsache. Also bis heute flasht er mich und eigentlich auch, also gut, liebe Grüße an Julia, du bist ein zweiter Grund, warum ich nach Gießen kommen würde, aber Gut Bürgerlich ist ein primärer Grund. ich habe kurz in Gießen 1 Jahr studiert, das war eher ein Reha-Kontext, aber das hat mir nicht so ganz zugesagt, habe mich dann für Sport und Leistung in Köln entschieden, das studiert, habe Auslandssemester in Florida und dann danach meinen Master in Leistungstraining, Coaching, Spitzensport abgeschlossen letztes Jahr. Und überlege, beziehungsweise an sich ist es schon festgesetzt, aber irgendwie ringe ich mit mir selbst, dass ich ab Oktober meine Promotion beginne.
Naja.
Aber das ist so ein Prozess, so muss ich mich noch ein bisschen mit anfreunden gerade, ja.
Ja, jo,
so das ist eigentlich so der Kurzabriss.
Ja, ja. Eine Promotion ist anstrengend, habe ich gehört. Und wieder die akademische Maschine zerfleischt so die ein oder andere Person über die Jahre. Ne? Ich kenne ja auch einige, die entweder drin stecken aktuell oder drin waren. Und das ist in verschiedensten Bereichen. Aber gerade im sportlichen Bereich ist es natürlich schon, dass der Publikationsdruck schon enorm hoch. Ne? Da kommst du echt nicht drum.
Ja. Also das Glück ist, ich würde extern promovieren können. Das heißt, ich habe keinen Zeitdruck in dem Sinne. Das heißt, ich mache meine Publikation dann, wenn ich sie eben machen möchte. Ich muss klar, natürlich, glaube ich, alle 2 Jahre muss ich schon was einreichen. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich einen riesen Zeitdruck. Und wir haben es zumindest so mit meinem Doktorvater besprochen bisher, dass es auch komplett in unsere Trainingsgruppen integriert ist. Das heißt, primär werde ich eigentlich meine Arbeit fortsetzen und einfach nur hier und da vielleicht ein bisschen mehr Daten sammeln und darüber letztendlich schreiben. Wie genau die thematisch das Ganze ausfallen wird, das, ich will da noch nicht so viel drüber sprechen, weil ich es noch nicht genau weiß. Aus den Gründen. Wie wir es jetzt formulieren.
Es hat was mit Training zu tun.
Es hat was mit Training zu tun, durchaus. Ja. Aber das folgt dann, wenn ich mich dann 100% dafür committed habe. Das steht dann nochmal an. Aber ansonsten, glaube ich, ist mein Alltag genug zu mit dem, was hinter mir ist. Ich sitze im Büro und hinter mir ist die Halle. Ja, da ist genug zu tun.
Wie sieht denn dein Alltag gerade aus, wenn wir sowieso schon da sind? Vielleicht nochmal ganz kurz das angerissen. Wenn du es so gut es geht, wahrscheinlich jeder Tag gleich, ne? Schätze ich mal.
Ja, so üblich. Ja und nein. Also es ist schon ein bisschen wechselnd, aber grundlegend ist es so, dass ich 4 Tage, das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen entspannter, als es eigentlich ist, aber eigentlich nur 4 Tage verpflichtend in der Krafthalle bin, wo ich meine festen Schichten habe. Wir alle 3 Geschäftsführer arbeiten im Betrieb komplett normal mit, also wie wenn wir normaler Mitarbeiter sind. Also haben da quasi unsere Flächenzeiten, wo wir halt auch eben Kurse geben oder halt ganz normal halt Flächenbetreuung machen. Aber genau, 4 Tage davon. Aber generell läuft parallel halt immer viel an Projekten ab. Das heißt, ich bin 5 bis 6 Tage auf jeden Fall immer da für mehrere Stunden. Das ist dann irgendwann zwischen 9, 10, 11 Uhr kommt man an und dann geht man zwischen meistens eher 19 bis 22 Uhr, je nachdem, wie es mit der Schicht ist. Aber öfter auch mal früher mittlerweile, was ganz nett ist, weil man sich so ein bisschen einspielt. Und all die Zeit, die dazwischen liegt oder davor, danach, ist dann halt eben für meine Firma halt eben anberaumt und das alles zu koordinieren und natürlich auch das Coaching, was das betrifft. Das heißt, sehr wechselnde Tage, meistens beginnen mit Coaching, dann Krafthalle, dann dazwischen irgendwie mal ein Meeting reinhauen und dann abends nochmal das, was an Coaching noch ansteht, irgendwie abgrasen und schlafen gehen und aufwachen und wiederholen. Das ist so momentan mein Alltag, ja.
Ja, manche würden sagen, das ist der Entrepreneur-Lifestyle, ne? So ja. Hustle und Grind von morgens bis abends. Aber was, also
wenn man mal ganz ehrlich ist, ich arbeite im Sportbereich. Also ich kann da noch relativ entspannt mit umgehen, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier eine Flächenbetreuung mache oder zum Beispiel jetzt morgen von 14 bis 19 Uhr da bin, ich habe halt 2 Kurse und ich habe dazwischen habe ich halt, wo ich unten Theke betreue und gucke, ob jemand kommt oder nicht. Von 14 bis 16 Uhr ist eh nicht viel los, das heißt, ich kann am Laptop sitzen, kann Sachen erledigen. Mhm. Zwischendurch führst du ein entspanntes Gespräch mit den Leuten, ist ja viel auch einfach Kommunikation. Und es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es bei anderen Jobs wäre, wenn du halt eben von 6 Uhr bis 22 Uhr arbeiten würdest. Also da müssen die Leute das nicht zu aufbauschen. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr entspannten Lifestyle für das an Stunden, was wir halt auch reinstecken.
Ja. Ja. Ich würde ganz gerne noch mal so ein kleines bisschen tiefer in deinen Hintergrund reingehen. Oh. ich mag das ganz gern so. Ich glaube, in der Vergangenheit, wenn wir Gäste oder Gästinnen hatten, war das häufig eine Sache, dass wir so viel impliziert haben, dass die Leute die schon kennen. Und ich denke, es ist immer ganz angenehm, auch mal ein bisschen genauer in die Hintergründe reinzugehen. Und ich als Sportpsychologe habe da natürlich auch ein persönliches, genuines Interesse daran. Also um da mal einzusteigen, du hast ja gesagt, du bist ursprünglich aus dem Kampfsport gekommen. Mich würde mal interessieren, weil du hast ja mittlerweile hast ja viele verschiedene Rollen, die du offensichtlich erfüllst. Dann ab Oktober womöglich sogar noch eine weitere. Und mich würde die Basis dafür mal so ein bisschen interessieren. Also was für eine Rolle hat Sport denn so in deinem Heranwachsen gespielt und wie hat sich das so zu diesem Bedürfnis oder zu diesem Drang entwickelt, dass du gesagt hast, ja, ich habe Bock in diesem Bereich zu arbeiten. Also was war so das, was dich daran gepackt hat und wie hat Sport dich auch zu der Person gemacht, die du heute bist?
Also ich denke, ganz zu Beginn meiner Jugend, so mit, glaube 6 oder 7, hat irgendein Arzt meinen Eltern gesagt, dass ich koordinativ ziemlich unbeholfen bin und ich soll doch mal Sport machen. Und dann haben die mich damals zum Handball angemeldet und konnte nach einem Jahr immer noch keinen Ball fangen. Und dann meinten die so, naja, scheinbar scheint das Training hier nicht so zu wirken. Schicken wir den mal woanders hin. Und dann haben sie mich damals zum Kampfsport geschickt, zum Taekwondo. Und um das kurz zu machen, dort habe ich halt ein Umfeld gefunden, was sehr fordernd war, weil Kampfsport an sich halt auch eben mit der Disziplin, die es abfordert, mit der Struktur, die dort ist, diese hierarchische Ordnung, schon sehr speziell ist im Vergleich zu klassischen Mannschaftssportarten, die man betreibt zu dem Zeitpunkt, Fußball oder ähnliches. Und ich habe damals mit 16 relativ früh schon Verantwortung bekommen. Wir hatten eine Kinder- und Jugendgruppe und kurz nachdem ich aus der eigentlich raus bin, hat unser Trainer mich angesprochen und meinte so, hey, hast du nicht Bock, da irgendwie zu helfen und auch Training zu geben? Und habe damals dann mit 16 die Kinder-Jugendgruppe übernommen. Mit 17 habe ich dann teilweise auch schon das Training bei der Erwachsenengruppe gegeben, also bei Leuten, die deutlich älter sind als ich. Aber nicht alleine, sondern da waren nämlich 2 meiner besten Freunde, die bis heute noch meine besten Freunde sind, die auch diese Tätigkeit übernommen hatten, die auch schon so ein bisschen herangezogen wurden, weil unser Trainer, ich meine, der war Ende 40 zu dem Zeitpunkt, aber der wusste, der wird das nicht ewig machen wollen und können und Co. Und deswegen hat er schon sich Leute rausgesucht. Und wir waren dann quasi so die 3 The Chosen One, die das sein sollten und wurden dann mit 17 zu unserer C-Lizenz geschickt. Damals hat C-Lizenz, glaube ich, beim DOSB noch ein bisschen was anderes bedeutet. Ich habe 5 Tage in Frankfurt intensiv gehabt, von morgens bis abends und nochmal 2 Wochenenden mit 3 Tagen, bis ich meine C-Lizenz hatte. Das war viel, aber es war richtig gut. Also es war wirklich richtig gut. Also im Nachgang, die Inhalte waren furchtbar, aber es war für mich, als für die Trainerentwicklung, war das großartig. Also wenn du hinein drüber nachdenkst, wir hatten einen Dozenten gehabt, der war Riesenfan von Flexibars und der hat auch Flexibars vertrieben. Das sind die Dinger, die man in der Mitte trägt und dann durch die eigene Muskelspannung zum Ausschwingen bringt. Es war unglaublich. Also was wir da getrieben haben, sehr interessant. Aber man hat unfassbar viel mitgenommen. Und dann hatte ich mit 18 meine C-Lizenz und habe das dann noch 2-3 Jahre fortgeführt, wo wir als Dreier-Team dann das Training eigentlich primär geleitet haben. Und das hat uns unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das war das, was am meisten mich in diesen Sportbereich gedrängt hat, weil ich dann nach meinem Abitur ein Jahr am Bundesfreiwilligendienst gemacht habe, an der Schule für Körper- und mehrfachbehinderte Kinder und habe darüber nachgedacht und ich wollte auch das Jahr nehmen, darüber nachzudenken, was möchte ich machen? Was möchte ich so ein bisschen aus meinem Leben machen und wo soll es hingehen? Und es war so ein bisschen so eine Zeit mit Umschwung, weil familiär ein bisschen was passiert ist. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt mir gedacht, so, als ich die Bewerbung geschrieben habe für VW und Co., nö, habe ich keine Lust drauf. Ich will das machen, worauf ich Lust habe. Und ich habe mit meiner Mutter gesprochen und die hat gesagt, so mach das, worauf du Lust hast, woran du am meisten Spaß hast. Du sollst dein Leben leben und du sollst es genießen und such einen Job aus, an dem du Freude hast. Und ich dachte mir so, wow, das, was mir am meisten Freude gerade gibt, ist irgendwie Training geben. Und das habe ich halt fast jeden Tag gegeben dort beim Kampfsport. Und dann dachte ich mir so, gut, dann machen wir da mal einen Job draus. Und dann erst in Gießen gelandet, weil damals Ex-Freundin in Marburg gelandet und dann wollte man irgendwie in der Nähe bleiben und dann hat Gießen sich angeboten. Dachte auch, Reha-Kontext hat ja Zukunft, ist toll, aber nach einem Jahr hat man gemerkt, so, das ist einfach nicht, also das ist nicht mein Bereich. Und dann kam eins aufs andere und habe mich dann beworben in Köln, habe dann meine Zusage in Köln bekommen für Sport und Leistung und habe mich da zu 100% wiedergefunden. Und das war auf jeden Fall dann der Step, der dann alles zum Rollen gebracht hat, wo ich dann zu mir gesagt habe, so okay, ich muss so schnell wie möglich als Trainer Fuß fassen, ich muss Praxiserfahrung sammeln, habe damals bei Fitness First angefangen zu arbeiten, als Fitnesscoach auf der Fläche und im zweiten Semester, ohne jetzt viel vorzugreifen, aber ich bin schon wieder im Redefluss, im zweiten Semester habe ich gedacht, so komm, Praxis, ich muss als Trainer arbeiten, ich will Athletiktrainer werden. Ich muss irgendwo meine Praxiserfahrung sammeln und habe dann verschiedene Vereine angefangen anzuschreiben und unter anderem 2 American Football Vereine. Und der eine hat mir nie geantwortet. Der andere, die waren kurz vorm Aufstieg in die erste Bundesliga und habe denen halt geschrieben, so hey, ich habe Bock, euch zu unterstützen beziehungsweise zuzuschauen. Ich will lernen, was ihr macht. Ich wusste ja gar nicht, ob die Athletiktrainer haben. Und letztendlich hat der Headcoach mir zurückgeschrieben, so hey, wir haben gar keinen Athletiktrainer, willst du den Job übernehmen? Und dann sind die von der zweiten in die erste Liga tatsächlich aufgestiegen und dann war ich Athletiktrainer in der ersten Bundesligamannschaft, ohne American Football jemals in meinem Leben gespielt zu haben. Und ohne jemals, also ich hab Kampfsporttraining gegeben, klar. Und das passt sehr gut vom Schemata zu American Football, weil das auch sehr disziplingetrieben und sehr hierarchisch ist. Aber ich habe wenn man ehrlich ist, ich habe keinen Plan davon gehabt. Und habe dann damit gestartet. Und ich habe einfach losgelegt. Und das war 2016. Ja.
Ja.
Okay. So, ich hoffe, das war jetzt ein genügender Abriss für dich.
Ja, klar. Aber ich würde noch mal ein kleines bisschen nachhaken. Ich meine, dieser Übergang, also offensichtlich den Mut auch zu haben, sich dieser Aufgabe dann zu stellen, zu sagen, sei so, ja, ich weiß eigentlich nicht, was ich hier tue, aber ich mache das einfach mal. Das ist ja eine Sache, die sich in den Geschichten von vielen erfolgreichen Coaches auch widerspiegelt. Ne? Die haben einfach mal gemacht, auch obwohl sie gar keinen Plan hatten, sind einfach reingegangen und gesagt, ja, ich bin jetzt hier und ich gucke einfach mal, was ich draus machen kann. Ne? Und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Gab es denn für dich so in dieser Laufbahn, also dass du gesagt, ich sage mal, motorisch überschaubar als Kleinkind und dann hin zum Kampfsport? Eine Sache, die ja häufig auch thematisiert wird im Bereich Trainerdasein, ist so dieses Eigenverständnis als Athlet oder Athletin. Und mich würde mal interessieren, wo und wie war für dich dieser Übergang von, ich mache diesen Sport, weil ich Spaß daran habe und weil ich das genieße und weil ich auch selber Leistung bringen kann. Und wie hat sich das gewandelt für dich zu, mir macht das auch mega viel Bock, anderen dabei zu helfen und diese Prozesse zu begleiten. Na, vielleicht bist du auch jemand, der sagt so, ich scheiß auf die Prozesse, ich will Ergebnisse, so, ich feiere das, wenn meine Leute Erfolge feiern, alles andere bis dahin ist mir egal. Also so diese Entwicklung auch mal so ein bisschen würde mich interessieren.
Ja, boah, gute Frage. Ich glaube, wenn ich im Nachgang drüber nachdenke, ich glaube, der Übergang ist mir leicht gefallen, weil ich einfach nicht gut war. Also ich glaube, mir war relativ früh bewusst. Man muss aber dazu wissen, bei Taekwondo ist es so, das ist eine Sportart, bei der es unfassbar wichtig ist, sehr, sehr leicht für seine Körpergröße zu sein und sehr groß. Das heißt, mein bester Kumpel Christopher, der hat damals seinen ersten Wettkampf gemacht. Ich habe mich auch genau auf denselben Wettkampf vorbereitet, aber habe dann leider nicht teilnehmen können. Der hatte bei 1,92, dann am Ende ist er in die 67-Kilo-Klasse.
1,92. Oh. Okay.
Und das war ganz normal dort. Also wir können, ich meine, wir machen nochmal ein ganz normal anderes Fass auf, aber ich will nur mal kurz die Relation beschreiben. Ich bin 1,80, ich hätte zu dem Zeitpunkt hätte ich in der, ich glaube bis 84 Kilo Klasse hätte ich angetreten. Und die Leute, die dort waren, die waren 2 Meter groß. Und bei einer Sportart, die primär aus Kicken besteht und du bekommst halt besonders viele Punkte, wenn du halt eben Kopftreffer landest, ist es Selbstmord.
Ich stelle mir gerade vor, wie du versuchst, so einen 2 Meter großen mit 1,80 gegen den Kopf zu treten.
Ja, es ist verdammt schwierig. Es ist ja ein Spiel mit Abständen und den richtigen Raum für sich zu gewinnen, um dann halt eben den Treffer zu landen. Und ich glaube, ich habe relativ früh gemerkt, dass das halt einfach dass ich da kein Potenzial drin habe. Was aber okay ist. Also es hatte mich nie in irgendeiner Weise groß fertig gemacht oder ich habe mich beschäftigt, überhaupt gar nicht. Ich habe dann, glaube ich, früh für mich die Rolle einfach gefunden, dass es mir viel mehr Spaß macht, einfach anderen zu helfen und anderen zu unterstützen. Und deswegen hatte mich, glaube ich, war das gar nicht so der große Übergang für mich. Im Gegensatz zu vielen anderen Coaches-Geschichten, die halt irgendwie krasse Athleten waren und dann Verletzungen hatten und dann gesagt haben, so okay, jetzt helfe ich anderen. Auch ich hatte dann so ein bisschen mit der Hüfte zu kämpfen und Co. und habe mir, das war meine ursprüngliche Idee von DA, dass ich halt gesagt habe, so mein Ziel ist es, dass jeder verletzungsfrei durch seine sportliche Karriere kommt, wo man dann mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung lernt, so okay, das Ziel ist halt so ziemlich unmöglich zu schaffen, als Coach das zu ermöglichen, auch wenn man es natürlich anstrebt. Also für mich war der Übergang relativ einfach, um es kurz zu fassen. Ich war einfach nicht gut. Lass mal es dabei.
Ja, okay, spannend. Und eine Frage, die ich ganz gerne vor allem stelle, wenn Leute auch selber Coaches sind. Wie würdest du dein AthletInnenbild beschreiben? Also so im Kontext von deiner eigenen Rolle, wie gehst du diesen Prozess an? In welcher Rolle siehst du dich? In welcher Rolle siehst du die AthletInnen? Wie würdest du so diese Rollen unterschiedlich auch vielleicht definieren?
Also für mich, meine Rolle sehe ich als absoluten Prozessbegleiter. Am Ende die Arbeit müssen die Athleten und Athletinnen selbst reinstecken. Wir sind, oder aus meiner Perspektive heraus, sind wir Berater. Wir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wir helfen, sie besser zu informieren, um dann daraufhin bessere Entscheidungen zu treffen. Aber am Ende den Prozess müssen sie halt eben selber gehen und auch manchmal mutig sein und mit dem, was sie gelernt haben, eigene Entscheidungen treffen. Deswegen, ich sehe mich da oft auf der einen Seite halt eben als Mentor ist vielleicht ein bisschen hochgefasst, fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, aber als jemanden, der eben für Rat und Tat bereitsteht und hilft eben, diese Entscheidung abzunehmen. Auf der anderen Seite sind wir in der Verantwortung, unseren bestmöglichen Job zu tun, besser zu werden, voranzuschreiten als Coach, Fortschritt zu machen, um für unsere Athleten bessere, wie so ein Server, was heißt denn, besser zu dienen, ist ja auch falsche Worte. Ich bin, keine Ahnung, ich war jetzt vor ein paar Wochen, war ich in Wien, musste auf Englisch vortragen und seitdem schwimmen mir ganze Zeit nur englische Worte durch den Kopf.
Aber das geht ja so Richtung Servant Leadership, das, was du auch beschreibst.
Genau.
Das ist ja so der, wer sich in dem Bereich auskennt, der wird das wieder kennen. Das ist ja die, in der so von den klassischen Coaching-Stilen oder Führungsstilen, wie wir sie von früher kennen, so diese transaktionalen Modelle von ich tue was für dich, also tust du was für mich, eher hin zu, ich bin in einer dienstleistenden Rolle, nenne ich es mal, in einer fürsorglichen Rolle fast, in der ich dafür sorge, dass ich in meinem Dasein die Bedürfnisse und die Prozesse der mir zugeordneten Menschen begleiten kann, in einer unterstützenden Rolle, statt umgekehrt. Also ich glaube, das beschreibt das eigentlich ganz gut.
Ja, 100%. Also ich denke, ich bin nicht in der Position, alle Entscheidungen abzunehmen. Sollte ich auch auf gar keinen Fall. Aber ich sollte die Person sein, die dir möglichst viele Informationen an die Hand gibt, die dir erleichtern können, eine bessere Entscheidung zu treffen.
Glaubst du, und da wird das, glaube ich, dann auch sehr spannend, ich glaube, das könnte im Athletiktraining-Kontext noch mal ein bisschen was anderes sein, als jetzt im reinen Powerlifting-Kontext wie bei uns. Glaubst du, dass wenn du deinen Job richtig und wirklich richtig gut machst, du bei den AthletInnen, die das wollen, dafür sorgst, dass du überflüssig wirst?
Boah, ich glaube, ich hoffe nicht, dass ich überflüssig werde, nein, um so auszudrücken. Nein, also ich denke, für besonders wenn wir in diesen Begriff schon Long-Term-Athlete-Development hineingehen, ist es so, über die sportliche Karriere, dass der Beitrag, den ich leisten muss, geringer wird, nach und nach. Also zu Beginn wird meine Beraterrolle deutlich größer sein, als sie hoffentlich zum Schluss ist, wenn ich meinen Job halt eben gut mache, so wie du es halt auch schon ausdrückst. Das heißt, über die Zeit hinweg wird immer, ich weiß nicht, ob es immer, aber meistens schon ein kleines Abhängigkeitsverhältnis dahingehend entstehen, dass ich beim Training unterstützend da bin oder vielleicht auch eben nur abnicke. Das kann ja manchmal auch schon der Prozess sein, um die Sicherheit zu geben. Aber mein Beitrag, wie du schon sagst, wird signifikant über die Zeit halt eben sinken. Ob ich dann komplett raus bin, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird kein Athlet sieht sich oder doch Athleten sehen sich irgendwann nach ihrer Karriere immer in der Rolle, irgendwie Athletiktrainer zu werden. Aber ob während der aktiven Karriere meine Rolle komplett ausgeklammert wird, glaube ich eher weniger, weil am Ende, besonders aus Athletiktrainingssicht, ihr ergänzendes Training. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hockeyspieler, Hockeyspielerin sehe, so die hat ihr Hockeytraining und darauf will die sich fokussieren. Das ist die Sportart. Und alles, was da zusätzlich kommt, sei es Sprinttraining, Krafttraining, Athletiktraining, ja, das, da will die Person nicht drüber nachdenken. So, die will einfach machen, ausführen,
genau.
Und die will sich auf ihre Sportart fokussieren. Deswegen denke ich, wird da niemals unsere Rolle komplett ausgeklammert werden.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Schmusebär, aber ich habe zumindest ein paar, also man muss halt dazu sagen, so allein die Tatsache, dass in anderen Sportarten Athletiktraining abseits vom sportspezifischen Training existiert. So das im Powerlifting Fehlanzeige. So, ne? Das ist ja. Powerlifting ist als Sportart überschaubar, so auf allen Ebenen. Und ich denke, und das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe über die Jahre, so ganz ehrlich, wenn du jemanden x Jahre betreust und das technisch alles richtig, richtig gut läuft und die Person ein super gutes Verständnis für ihr eigenes Training entwickelt und was gut funktioniert und was Anzeichen davon sind, dass Dinge gut funktionieren, wie man externe Umstände vernünftig reguliert, dann kommt irgendwann eigentlich der Punkt, wo man sagen kann, so hey, so man setzt das Coaching zwar fort, aber eigentlich eher in dieser entlastenden Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast, Kevin, so dieses, vielleicht haben die einfach keinen Bock oder keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, aber eigentlich könnten sie es. Und in meiner Wahrnehmung ist es halt in dem sportlichen Kontext, in dem sportartspezifisches Training und separat dazu Athletiktraining besteht, nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Weil dann einfach die Komplexität natürlich nochmal, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann an diesen Punkt kommt, aber der Prozess ist sicherlich ein längerer. Ne, weil für so viele verschiedene parallele Prozesse Verständnis zu entwickeln als AthletIn, wenn du dich eigentlich eher auf deine eigene Leistung und die Entwicklung konzentrierst und deine Ressourcen da investierst, ist nochmal deutlich komplexer, zumal die einfach schlichtweg die Trainingszeiten auch viel höher sind. Bei Gott, so du kommst bei Powerlifting kommst mit dreimal die Woche 2 Stunden durch easy. Ne? Das ist sogar schon fast viel im Verhältnis zu manchen anderen Sachen. Wie ist denn das bei dir, Schmusebärchen?
Würde ich so bestätigen. Also so ist zumindest meine Erfahrung. Ich muss ja auch sagen, ne, die Tätigkeit als Coach habe ich jetzt ja auch erst seit so 6 Jahren. Da hat man schon natürlich einiges an Erfahrung gesammelt, aber es ist jetzt dann noch nicht so, dass ich AthletInnen über eine gesamte Trainingslaufbahn oder Trainingskarriere hin begleitet habe. Das heißt, da wird sich sicherlich noch einiges an Erfahrung ergeben. Aber ich würde definitiv sagen, aus der Erfahrung, die ich bisher so gesammelt habe, ist die erste Zeit somit die intensivste Zeit auf jeden Fall. Und hinten raus bleibt es aber auch weiter eine beratende Funktion meinerseits. Zumal ja auch häufig dann im Verlauf so einer der Trainingslaufbahn immer wieder gewisse neue Probleme gelöst werden müssen, sage ich mal, Anführungsstrichen, neue Probleme gelöst werden müssen. Und natürlich immer die unterstützende Funktion, vor allem bei einem ansteigenden Leistungsniveau auch häufig wichtig ist, weil sich dadurch ja häufig auch nochmal andere Probleme in Anführungsstrichen ergeben. Also bin ich ganz bei dir, würde ich so unterschreiben.
Ja. Da wir ja nun ein Powerlifting-Podcast sind, hauptsächlich, da kommst du jetzt nicht drum herum, Kevin, natürlich auch über Powerlifting zu sprechen. Und vielleicht um mal so die Anschlüsselung im Kopf. Vielleicht mal die, also wir haben ja schon drüber gesprochen, auch ganz kurz im Vorfeld, auch wir beide in der Vergangenheit schon, dass so frühe Spezialisierung auf Sportarten im Trainingsalter generell nichts Gutes ist und dass es natürlich problematisch ist, wenn wir, keine Ahnung, einen 16-Jährigen haben, der vorher noch keinen Sport gemacht hat, fängt an im Fitnessstudio zu pumpen und macht dann nichts außer Powerlifting, dass es auf lange Sicht aus verschiedensten Gründen nicht ideal ist. Ich würde das jetzt aber mal als ein Szenario für dich drehen und sagen, okay, wir stellen uns mal vor, es kommt ein 16-, 17-jähriger Dude zu dir, der hat jetzt 2 Jahre im McFit gepumpt und sagt, er will langfristig gesehen der beste Powerlifter sein, der er sein könnte. Aus deiner Ansicht als Athletiktrainer, wie würdest du das über so einen Zeitraum von x Jahren, wie auch immer, was wäre da deine Herangehensweise? Also wenn man wirklich sagen würde, ich will dafür sorgen, dass dieser Athlet langfristig möglichst verletzungsfrei trainieren kann, ne, was ja eigentlich eine Grundvoraussetzung sein sollte, dass wir nicht anfangen, die Leute möglichst früh zu verheizen. Und aber auch, dass er athletisch so aufgestellt ist, dass er vielleicht entsprechende Bandbreite an, Bandbreite an Bewegungsmodalitäten erlebt und da auch verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten hat, weil wir wissen, ein 17-Jähriger, der sagt, er will jetzt 10 Jahre Powerlifting oder Sportart XY machen, der macht in 5 Jahren wahrscheinlich eh schon was anderes. Hypothetisch, wir wären ein Team und wir sagen, okay, hier ist voll das krasse Talent, Eltern sind Milliardäre, die geben uns ein Budget von 400.000 Euro für die nächsten x Jahre, go. was wäre so dein
klassische Traum? Das klassische Szenario, ne?
Genau. Also ich würde erstmal auf die Seychellen gehen, nachdem ich die Rechnung gestellt habe und dann da bleiben.
Das ist ja Online-Coach.
Ja. Dann würde ich über AliExpress einen Coach bestellen und das dropshippen lassen, das Programm zu ihm. Beste. Dann das erledigt. Ja, boah, das ist natürlich eine super interessante Frage. Also ich meine, um nochmal auf eine Sache einzugehen, was einem klar sein sollte, der Weg komplett zu spezialisieren, kann immer noch funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist halt nur geringer, dass sie funktioniert. Also wenn man halt sehr früh spezialisiert, das haben wir zu Genüge auch in vielen Mannschafts- und Individualsportarten gesehen, das kann mega funktionieren. Du kennst super viele Beispiele aus dem Fußball. Das Problem ist, was die Leute halt eben dabei nicht beachten, wie viele sind aus dem System rausgedroppt auf dem Weg der frühen Spezialisierung. Und das ist ein Riesenproblem, dem wir uns stellen müssen, was leider halt einfach nicht beachtet wird oder was wir einfach nicht mit Zahlen wirklich belegen können. Ne? Wir kennen es nur einfach aus Erfahrung, dass da einfach super viele auf der Strecke bleiben und einfach aussortiert werden. So, deswegen, ich bin auch ein riesen Fan davon, eben späte Spezialisierung durchzuführen. Und wenn man zum Beispiel in die USA schaut, da bist du bis 18, bist du normalerweise in 3 verschiedenen Sportarten über das Jahr. Das heißt, die spielen Football im Fall, sind dann, keine Ahnung, im Frühjahr spielen die, oder machen die Wrestling, im Sommer machen die Lacrosse und dann im Herbst spielen die halt schon wieder Football. Also so wirst halt sehr multisportiv ausgebildet und das scheint ganz gut zu funktionieren in den Sportarten. Die sind wirklich unglaubliche Athleten. Und wenn du denen tatsächlich eine Hantel in die Hand gibst, auch das erste Mal, das hatten wir, das da muss ich kurz ausholen, im 2018, als ich mein Praktikum in Florida gemacht habe, hatten wir einen Athleten gehabt, der kam, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann kam, das zweite oder dritte Mal in einen Kraftraum überhaupt und hat dann halt eben 180 auf Reps gebeugt. Komplett schief, keinen richtigen Stand, kein gar nichts, hat 90, 95 Kilo gebogen, ja, und hat das mal eben rausgerappt. So. Und das ist halt, das ist eine häufige Tendenz, die wir sehen, dass Sportler besonders aus Kontakt- oder Kollisionssportarten eine ordentliche Kraft aufbauen, ohne jemals eine Hantel in der Hand gehabt zu haben. Das ist immer sehr, sehr beeindruckend. Und die sind auch oftmals gute Athleten. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es im Powerlifting in den USA ist. Ich glaube, dass es früher schon sehr viele gute ehemalige Football- oder ähnliche Athleten sind, die da sehr gute Powerlifter geworden sind im Nachgang.
Ja, bis ja, heute auch. Aber so. Ja, oder auch Werfer. Also es gibt auch immer mal wieder ja. Leute, die früher die Werfer waren, weil bei Gott sind Werfer explosiv. Holy moly.
Ja, das ist unglaublich. Aber die trainieren ja auch so. Ne? Aber da kommen wir vielleicht da später nochmal drauf zu sprechen. gut. Also, Long-Term-Athlete-Development. Wenn wir das sehen, wir gucken da ja eigentlich drauf, wenn wir 6-, 7-, 8-Jährige haben und versuchen darüber unsere Entwicklungsmodelle zu kreieren. Wie können wir schauen, dass sie ihr Leistungsmaximum zum richtigen Zeitpunkt erreichen? Weil meistens mit früher Spezialisierung haben wir, dass die Leute schon mit 20, 21, 22 ihren Leistungspeak erreichen und dann halt runter droppen. Und die, die halt eben spät spezialisieren, dass sie über einen längeren Zeitraum halten können, später ihren Leistungspeak erreichen, einen höheren Leistungspeak erreichen und meistens das auch mit geringerer Verletzungsrate. So, das ist eigentlich so, um das grundlegend festzulegen. Was Long-Term Athlete Development erhält, ist ja primär viele Faktoren. Einen, den ich besonders herausheben würde, ist auch eben dieser koordinative Aspekt, dass man motorisch in vielerlei Hinsicht geschult wird, dass man auch komplett unspezifisch von der Sportart, als Beispiel, ich würde jetzt Fußball nehmen, würde auch lernen, wie beim Handball einen Ball zu werfen und zu fangen oder halt eben komplett andere Bewegungen und Richtungswechsel und Co. durchzuführen, die in meiner Sportart überhaupt gar nicht vorkommen. Einfach um einen breiten motorischen Katalog zu haben. So, wo ich mich jetzt in erster Linie erstmal schwer tue, ist mit dem 16-, 17-Jährigen, der natürlich jetzt schon ein paar Jahre Sport hinter sich hat. Und klar, also ich bin nicht mehr 100% in der Thematik drinne, aber wir reden jetzt nicht mehr darüber, dass es gewisse sensible Phasen gibt oder die sind nicht mehr so stark hervorgehoben wie früher, dass man sagt, es gibt bestimmte Phasen, in denen du nur eine bestimmte Fähigkeit entwickeln kannst innerhalb deiner Jugend. Aber ich sag mal so, mit 16, 17, ich will nicht sagen, der Zug ist abgefahren, aber da ist auf jeden Fall schon einiges an Potenzial liegen gelassen worden über die Zeit. Das heißt, da Entwicklung zu schaffen, Potenzial ist immer noch riesig da. Aber was an Anpassungsfähigkeit da ist und Anpassungspotenzial, das ist schon ein bisschen geringer als mit 6, 7, 8, 9 Jahren. Also wie schnell da Kids lernen, ist unglaublich. So, was mache ich jetzt mit dem? Also grundlegend, ich glaube, sportartspezifisches Training hat immer seine Rolle und soll auch drinne bleiben. Das heißt, natürlich soll er Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Das ist absolut außer Frage. Das soll er auch tun. Die Frage ist, was macht man drumherum und welchen Anteil hat was? Und ich glaube, dass Krafttraining, wenn wir jetzt da allein bleiben, hat so viel mehr in sich als einfach nur 3 Bewegungen, wie Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken. Ja, ich habe es ausgesprochen, tut mir leid. Und man kann sich auch in ein paar mehr Bewegungsebenen bewegen, als man es halt eben wie im Powerlifting tut. Und ich denke, dass halt einfach der Anteil an unspezifischen Übungen erstmal einen viel größeren Anteil haben würde. Auch mit Kurzhanteln, einarmig, also unilaterale Übungen oder ähnliches. Das würde bei mir, wenn ich den jetzt hätte, einen relativ oder nicht zu verachtenden Anteil des Trainings einnehmen. Also ja, er soll natürlich seine Maximalkraft aufbauen. Der soll auch ganz gerne ein bisschen schwerer Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben machen. Aber das Training drumherum soll jetzt nicht nur einfach eine pausierte Kniebeuge-Variante sein, sondern das kann halt auch eben eine Split-Squat-Variante. Nicht nur eine Split-Squat, vielleicht auch ein seitlicher Lunge sein. Das kann mit Vorderfuß erhöht oder ähnlichem sein. Also ich denke, da können wir uns auch gar nicht auf so einen festen Plan festlegen. Was da wichtig ist, ist einfach den Athleten mit Bewegungsvariabilität zu konfrontieren und die auch abzufordern. Ob das am Ende ein Springen und Sprinten sein muss, im Athletiktraining, weiß ich nicht, können wir gleich nochmal diskutieren. Aber allein schon die Möglichkeiten, die der Kraftraum bietet, sind ja massig. Und da halt einfach eben alles auszunutzen, was ich zur Verfügung habe, an bilateralen wie auch unilateralen Übungen in allen Bewegungsebenen, ist, glaube ich, etwas, was über mein gesamtes Trainingsjahr den größten Teil einnehmen kann. Ne? Man darf durchaus mal pieken ein bisschen, man darf durchaus mal noch mal ein bisschen spezifischer werden, wenn man mal zwischendurch einen Wettkampf macht, und das wird man auch und soll man auch, weil er soll die Erfahrung sammeln, der soll nicht 6 Jahre unspezifisch trainieren und dann jetzt bist du ready, jetzt machen wir Powerlifting-spezifisches Training und in 2 Monaten gehst du auf die Plattform. Absolut nicht. Wir dürfen da kein Schwarz und Weiß sehen, sondern müssen es halt eben über einen graduellen Prozess sehen. Aber so klassischerweise Bondarchuk-Modell, General Preparation Phase, die wird den größten Teil deines Jahres ausmachen. Und das werden halt einfach ein paar mehr Reps sein, das wird ein bisschen mehr Volumen sein, das wird einfach auf struktureller Basis viel aufbauen sein, sei es halt eben passiven Bewegungsapparat. Das wird ein großer Faktor sein und dann halt eben koordinativ wie auch motorisch jemanden vielseitig zu fordern. Und das kann dann, letzter Punkt, besonders halt auch allein schon das Warm-up sein. Das Warm-up muss nicht nur mit der Langhantel einfach nur eben 20, 70, 120 sein. Ja, auch das habe ich lange gemacht und macht richtig Spaß.
Grüße an Moritz an der Stelle.
Ja, und das funktioniert. So, aber bei uns, wir haben zum Beispiel hier im Gym, machen die Powerlifter und Powerlifterinnen viel zu wenig, aber fände ich voll geil, wenn ich das öfter sehen würde. Wir haben Spikeball-Netz und ihr kennt sicherlich Spikeball, das ist quasi Volleyball wie nur mit einem Netz in der Mitte und auch wieder 3 Kontakte, man versucht den Ball auf das Netz zu spielen. Wenn du sowas mal als Warm-up machen würdest, das allein schon wäre schon viel geileres Warm-up als alles, was du in deiner Powerlifting-Karriere wahrscheinlich vorher getrieben hast, weil es dich einfach mal motorisch abfordert und dich mal komplett auf eine andere Art und Weise abholt und auch einfach mal unspezifische Fähigkeiten trainieren, die später dir helfen können, dein physisches Potenzial besser auszubringen. So, jetzt waren viele, viele gewagte oder nicht sehr konkrete Aussagen, aber ist auch keine einfache Herausforderung, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
Ich denke, eine Sache, die man da vielleicht auch nochmal mit erwähnen kann und sollte, ist, was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, ja, es geht um sportliche Leistung, aber wenn wir um Vorteile von sportlicher Betätigung, wenn wir darüber sprechen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass schlichtweg eine Komplexität an motorischen Herausforderungen über die Lebenszeit hinweg Lebensqualität steigert. Auf verschiedenste Arten und Weisen. Und auch das ist, finde ich, ein Punkt, den man halt nicht vernachlässigen sollte in so einer Ansicht, dass man, wenn man sagt, natürlich, wenn wir jetzt da so einen 16-, 17-Jährigen stehen haben, natürlich will der, ne, der sagt, ja, deutsche Rekorde brechen bei den Subjunioren und dann bei den Junioren und international starten und so. Aber ich empfinde da auch immer so ein bisschen diese Verantwortung von, wie geht's dem denn dann, wenn der Mitte, Ende 30 ist? Wenn er in seine 40er reingeht, körperlich wie auch mental. Und da die Rolle von Sport und die Notwendigkeit von einer gewissen Komplexität auch mal mit reinzuwerfen, ist, denke ich, eine Sache, die gerne auch mal einfach liegen bleibt in so einem Kontext. Ja.
Und was man direkt hinzufügen kann, ich weiß, das hört man überhaupt gar nicht gerne, wenn man über Alter spricht und Co., Zone 1 und Zone 2 Cardio sind sinnvolle Dinge. Man muss nicht nur seine sportliche Karriere für die nächsten 5 Jahre im Blick behalten, sondern auch sein restliches Leben. Und man muss nicht viel investieren. Und das wird dich auch nicht von deinem Powerlifting-Zielen abbringen, wenn du 2x die Woche 30 Minuten locker auf dem Radergometer sitzt. Aber das, was der Payout dann halt vielleicht in 20, 30 Jahren ist, der ist halt gigantisch. Und deswegen, okay, wenn ich halt Powerlifter erlebe, die bei uns die Treppe hochkommen zur Umkleide und dann schnaufen, das tut mir leid. Also, die tun mir echt ein bisschen leid.
Du streichelst meine Seele gerade so sehr, weil rate mal, was ich eine halbe Stunde heute Morgen vor unserem Podcast gemacht habe.
Sehr schön.
Und also ich meine, da kann ich auch selber nochmal kurz sagen, ich merke überhaupt keinen negativen Einfluss auf mein Training, wenn überhaupt im Gegenteil. Ich merke, dass ich im Training viel schneller zwischen den Sätzen regenerieren kann. Ich bin nicht aus der Puste, wenn ich meine Treppe hochgehe, außer ich habe an dem Tag wirklich sehr hart trainiert. Und das ist so, ja, du sitzt halt eine halbe Stunde da auf dem Rad und tudelst so vor dir hin und schwitzt ein bisschen, aber bei Gott, es ist schon, also die Vorteile, die ich allein bisher schon merke, und ich bin erst jetzt, glaube ich, 2-3 Monate dabei, die sind schon enorm. Ja, ja. Macht schon einen krassen Unterschied.
Ja, aber es wussten sogar die Gewichtheber, um das ganz kurz reinzuwerfen, ich weiß nicht, ob ihr den Trainingsmittelkatalog kennt vom Deutschen Gewichtheberbund. Den guckt man sich an. Ich habe die B-Lizenz im Gewichtheben gemacht und du schreibst ja Training im Gewichtheben nicht auf, indem du Übungen aufschreibst, sondern du schreibst ja Nummern auf. So, das heißt, zum Beispiel eine 1 verreißen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, 13 Lastheben eng oder so, weiß ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, da stehen auch so Sachen aus wie 53 Touristik, das ist Radfahren. Oder halt eben 58 ist der Hinderniskreis.
Nice.
Das ist total geil, weil die haben auch früher in ihrem Trainingsmittelkatalog auch komplett unspezifische Inhalte mit drin gehabt. Und es gibt ein total geiles Video. Ich habe es gestern versucht, nochmal rauszusuchen, aber ich habe es nicht gefunden. All Things Gym macht ja immer viele Videos über Weightlifting. Und der hat einmal das Trainingslager der Ägypter verfolgt. Und beim Trainingslager der Ägypter, die haben so eine Einheit gemacht, wo die auf eine Tatanbahn gegangen sind. Und daneben war so ein Sandkasten, klassisch für so eine Weitsprunggrube. Und dann haben die da Trampoline reingestellt und irgendwelche Kästen und so weiter. Und dann siehst du Weightlifter zwischen Mohammed Ehab, der ja in den 70ern wiegt, bis halt offene Klasse. Siehst du halt Jungs, die auf Bänke springen, runterspringen, auf ein Trampolin springen, Bälle werfen. Das sieht so lustig aus, aber ich find's so geil, dass sie das gemacht haben. Das ist einfach, die machen irgendwie seitliche Shuffles über die, durch den Sand, an Hürden vorbei und so weiter. Und irgendwie, man lacht schon drüber, aber denkt gleichzeitig, das ist halt eigentlich nicht so blöd, einfach mal unspezifische Inhalte mit reinfließen zu lassen. Die sollen dein Training nicht beeinflussen. Deswegen auch der Punkt nochmal zu Zone 1 und Zone 2 Cardio. Man kann das auf einem Volumen-Level gestalten, wo das dein Training überhaupt nicht juckt. Ja, das allein schon mal mit reinzubringen und jemanden mal motorisch anders zu fordern, allein schon jetzt aus Sicht des Coaches, den Leuten macht das so viel Spaß. Das macht denen so, das wollen die erst nicht wissen, aber das macht denen so viel Spaß, mal Variabilitäten mit reinzubringen. Die denken ja, aus meiner Sicht, oftmals so, das gehört halt einfach dazu, dass ich mich so aufwärme, dass ich halt eben direkt an die Hantel gehe. Das macht man halt so. So, aber wenn man dem mal einen anderen Weg zeigt, wie es auch funktionieren kann und dann merkt so, oh, meine Leistung im Training ist ja gar nicht beeinflusst. So, das kann halt auch funktionieren. Aber das ist, glaube ich, das ist nicht so ein ganz einfacher Prozess, natürlich.
Ja, da würde ich mal ganz kurz ansetzen wollen, weil wir haben ja jetzt ein Szenario hier bequatscht, was so ja nicht der Fall ist, vor allem nicht im Powerlifting. Erstmal sowieso die Frage bei dir, Paul, vielleicht auch, wie viele 16-, 17-Jährige hast du im Coaching, die sich das dann auch leisten können, ne? Erstmal so, das ist ja so erstmal ein Punkt. Niemanden. und dann ist ja die Frage, wie wir die Leute dann auch davon überzeugen, das auch zu machen. Da würde mich mal interessieren, also wie da so eure Herangehensweise wäre, das so zu präsentieren, um es schmackhaft zu machen, genau, dass sie das einfach mal testen.
Ja, also grundlegend musst du da halt mit kleinen Schritten rangehen. Also besonders, wenn die ein bisschen Trainingserfahrung haben und die haben ihre Routinen. Also ich glaube, da will ich gar nicht groß reinreden, weil Paul, glaube ich, da deutlich tiefer in der Thematik drin ist, als ich das jemals sein könnte. Aber aus meiner einfachen Athletik-Trainer-Sicht ist es so, ein Athlet hat eine gewisse Routine über die Zeit aufgebaut und die kann ich nicht einfach brechen. Das macht keinen Sinn. Das sollte ich nicht machen, sondern ich sollte in kleinen Mini-Steps neue Sachen einführen, mal mit reinbringen, hier die eine Übung, bring mal das mit rein, wir ändern mal eine Kleinigkeit am Trainingsblock, so dass sie das überhaupt gar nicht checken. Also klar, ich werde das denen mal mitteilen, wir probieren was aus und so weiter, aber so, dass es vielleicht auf den ersten Blick, wenn die über den Trainingsplan schauen, so ja, das ist die eine Übung, die ist ein bisschen anders, aber ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das heißt, ich muss es wieder aus diesem Long-Term Athlete Development Sicht sehen, macht jetzt keinen Sinn, wenn ihr einen 17-Jährigen coacht, zu sagen so, hey, ich habe das jetzt im Podcast gehört, wir schmeißen jetzt alles um, du fängst jetzt an Spikeball im Warm-Up zu spielen und du machst jetzt seitliche Langdrücks. Ja. So, die Kniebeugen, die machen wir nur noch freitags und dann ist Ende. So, auf gar keinen Fall, weil Buy-in ist halt am Ende auch eine gigantische Thematik, die wir uns erarbeiten müssen und die auch bitte irgendwie erhalten bleiben soll. Aber das kriegen wir nur hin über sehr diplomatisches Verhalten und langsamer Herangehensweise. Da kann sich Athlet oder Athletin von Athletin halt sehr stark unterscheiden, die dann auch, es gibt auch so die Soldaten, die machen einfach und die sagen so, sag mir, was ich machen soll und ich führe einfach aus. Ja, die sind auch geil. Das macht auch unfassbar Spaß.
Die sind geil, aber auf der anderen Seite sind das auch diejenigen, die dann, so wenn du die dann fragst, so, ne, wie, hattest du so das Gefühl, dass, ne, denkst du, dass diese Herangehensweise deiner Leistung was gebracht hat, die sagen, dann weiß ich nicht. So, ich mach einfach.
Ja. Das ist auch so ein Ding. Aber man muss auch da einen Punkt bedenken. Viele aus dem Powerlifting kommen ja auch ehemals aus anderen Sportarten. Und da ist man so, dass man nach 5 Jahren, nachdem man die Sportart durchgeführt hat, nicht das Gefühl hätte, man hätte was verlernt und man könnte ja direkt wieder loslegen. Auch da wichtig aus unserer Coaches-Sicht, ich will was Neues mit reinbringen und der Athlet, die Athletin glaubt mir das und will das auch drin haben. Auch da sollte ich langsam herangehen, weil Strukturen müssen vorbereitet sein und halt eben für die Belastung bereit sein. Und wenn ich anfange, aus dem Nichts zu sprinten und Vollgas zu geben, und Paul hatte mal vor, mit mir sprinten zu gehen vor langer Zeit, das Projekt können wir ja nochmal kurz aufleben lassen.
Mittlerweile geht es beim Adduktor auch wieder gut. Also
ja, guck mal, die Ausreden sind weg. Aber wie erklärst du das denn der Powerlifting-Welt, wenn du sagst so, ja, ich habe jetzt meinen Athleten mal sprinten lassen, war cool und nach 2 Wochen hat er sich den Hemi gerissen. So, ja, aber ich fand das gut für ihn, das war wichtig, ja. Nein, also das ist natürlich absoluter Quatsch, auch da müssen wir gucken, dass Belastbarkeit passt. Und dass die Vorbereitung stimmt und da müssen halt eben kleine Schritte sein, sowohl aus der Sicht des Buy-ins, aber auch aus der Sicht der Strukturen, die halt auch eben auf die Belastung vorbereitet sein müssen, wenn ich halt eben jahrelang vielleicht nur Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben gemacht habe.
Ja, also ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. Ich denke halt, das anzusprechen, zu kommunizieren, dass man gerne, ich meine, man ist in einer beratenden Rolle und in der beratenden Rolle kann man dann auch einfach so herangehen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt, ich sehe mich in meiner beratenden Rolle dafür zuständig, nicht, dass du dieses Jahr deinen Leistungspeak erreichst, sondern dass du auch noch in 5, 6 Jahren neue Leistungspeaks erreichst. Und dafür empfinde ich es als notwendig, diese Herangehensweise zu wählen. Lass uns doch mal drüber sprechen, was für dich so die zentralen Bestandteile von deinem Training sind, wo du sagst, die sind unverzichtbar. Da will ich auf jeden Fall dran festhalten, das funktioniert für mich. Und dann würde ich die einfach drin lassen und bei dem anderen Kram halt mal hier und da so ein bisschen gucken, so Stück für Stück Sachen reinstreuen, schauen, dass man da eine gewisse Offenheit für auch erklären kann. Und einfach, ne, so am, ich glaube, am Ende des Tages, dadurch, dass wir uns halt zumindest in den meisten Fällen in einem Dienstleistungskontext bewegen, in dem Leute uns ja am Ende des Tages dafür bezahlen, dass wir sie besser machen, es ist schlichtweg aber auch wichtig, dafür zu sorgen, dass dafür auch Zeichen existieren. Das heißt, ich kann nicht hergehen und jetzt sagen, wenn das Ziel Powerlifting ist, sagen, okay, jetzt wird die nächsten 2 Jahre Powerlifting erstmal unwichtig und wir konzentrieren uns auf deine 100-Meter-Sprintzeit. So, schwierig.
Ja.
Also da so dran festzuhalten, was ist das Hauptziel der Zusammenarbeit? Wie können wir das weiter vorantreiben? Aber wie können wir in diesem Graubereich, wo auch Offenheit besteht, Stück für Stück Sachen mit reinbauen, wo wir dann sagen können, okay, das ist wichtig für die langfristige Entwicklung. Ich würde mit Blick auf die Zeit vielleicht nochmal ein Thema kurz anschneiden wollen, was mir natürlich auch selber sehr zu Herzen geht. Ich mag Ketten und Bänder im Training, Kevin. Jetzt gibt es natürlich bestimmte Leute, mittlerweile verstorbene Leute aus der Powerlifting-Welt, die ganz feste Überzeugung sind, dass Schnellkrafttraining oder Speedtraining im Powerlifting eine Rolle spielen kann oder eine sogar sehr wichtige Rolle spielt. Wie ist so, wenn du von außen aufs Powerlifting-Training schaust, welche Relevanz hat für dich und vielleicht auch überhaupt, welche wissenschaftliche Relevanz gibt es denn überhaupt dafür, dass man sagen kann, okay, ich trainiere jetzt tatsächlich für Explosivkraft an einer Langhantel für die spezifischen Übungen Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben?
Also kann man natürlich aus verschiedenen Richtungen jetzt betrachten. Also der erste Punkt, der mir einfällt, ist, ich habe ja in den letzten Jahren viel mit Velocity-Based Training verbracht, sei es halt eben meine Thesis. Wir haben ja letztes Jahr auch eine Publikation dazu gemacht, wo es auch darüber geht, so weit entscheidend ist auch Velocity-Loss beispielsweise bei Trainingsinterventionen. Aber der Punkt primär war, eine Studie aus 2014 von Parea und Blanco, die haben Athleten Kniebeugen mit maximaler konzentrischer Geschwindigkeit durchführen lassen oder mit halber maximaler Geschwindigkeit. Also wenn ich jetzt theoretisch das Gewicht mit 1 Meter pro Sekunde maximal bewegen könnte auf dem Weg, dann das... Ach, Konstantin hat irgendwie ein Telefon hier an, keine Ahnung. Naja, 1 Meter pro Sekunde maximal bewegen könnte, sie aber nur zum Beispiel mit 0,5 Meter pro Sekunde vergleichsweise bewege, also deutlich länger für den Aufwärtsweg brauche, dann ist es halt letztendlich so, dass die Trainingsergebnisse, der Einfluss auf das OneRM, deutlich geringer ist. Das heißt, das, was ich an Trainingseffekt herausbekomme, ist halt viel, viel geringer. Deswegen aus erster Sicht macht es absolut Sinn, die konzentrische Geschwindigkeit maximal schnell zu gestalten. Vorausgesetzt, Technik stimmt, also auch die Perspektive aus dem Coaching jetzt gesehen, die müssen wir jetzt mal abhaken. So, das stimmt auf jeden Fall alles. Gut, dann macht es auf jeden Fall Sinn, immer die konzentrische Phase schnell oder möglichst schnell halt eben durchzuführen, wie wir es aus der Forschung kennen. So, jetzt ist der andere Aspekt, Schnellkraft. Jetzt ist die Thematik, an sich habe ich ja keine Zeitbegrenzung, meine Kraft zu erzeugen, keine Zeitbegrenzung, meine Kniebeuge durchzuführen. Ich kann mir auch theoretisch 20 Sekunden Zeit lassen für die konzentrische Bewegung. Könnte ich mal machen. So. Für uns im Athletiktraining ist ja nur entscheidend, dass wir meistens bei den sportlichen Bewegungen 150 bis 250 Millisekunden an Zeit zur Verfügung haben, um das Ganze durchzuführen. Deswegen hat Schnellkraft an sich einen viel, viel relevanteren Aspekt, als es das wahrscheinlich beim Powerlifting letztendlich hat. So, dennoch würde ich jetzt mal behaupten, ganz frech, dass es Sinn machen kann, maximal schnell die Hantel zu bewegen, auch mit submaximalen Lasten, einfach um maximal viel motorische Einheiten zu generieren. Und eben, was unser entscheidender Punkt ist, ist ja auch Typ 2a, Typ 2x Hypertrophie, also die Typ 2 Fasern eben maximal zu entwickeln. Und da scheint es definitiv entscheidend zu sein, dass wir auch mal submaximal trainieren, aber mit einer hohen Hantelgeschwindigkeit. Das heißt, aus meiner Athletiktrainer-Sicht würde ich schon sagen, und wir machen es halt auch primär so, wir haben einen eher schwereren Tag, wir haben einen eher Dynamic oder Dynamic Effort, was ja auch genau dieses Modell mit reinspielt. Sowas machen wir zumindest in unserer Arbeit sehr gerne. Sehe ich das auf jeden Fall als eine wahrscheinlich sinnvolle Geschichte. Ob man dafür jetzt Bänder und Ketten nutzt, das ist nochmal eine andere Frage. Macht wahrscheinlich oftmals Sinn bei so maximalen Lasten, einfach nur, weil ich den Beschleunigungsweg verlängern kann. Ja, das heißt, wenn meine Last nach oben nicht größer wird, dann werde ich einen Großteil meiner Bewegung abbremsen. Wenn ich Ketten beispielsweise nutze, habe ich einen linearen Lastanstieg, bei Bändern habe ich einen exponentiellen Lastanstieg. Wenn ich dann über meinen Bewegungsraum über zum Beispiel das Bankdrücken nach oben gehe, steigt die Last. Ich werde aber auch gleichzeitig kräftiger, in Anführungszeichen. Ich habe einfach nur eine bessere Ausgangsposition, um Kraft zu erzeugen. Dann kann ich über einen längeren Weg die Hantelgeschwindigkeit erhöhen bzw. eine Beschleunigungsphase haben und werde am Ende vielleicht nur noch 10% meines Weges im Vergleich zu 50% meines Weges die Hantel beschleunigen. Und das gibt mir einfach über einen größeren Range of Motion einen wahrscheinlich stärkeren, wirksameren Reiz. Und deswegen kann das bei submaximalen Lasten halt auch von Sinn sein. Also denke, aus den Perspektiven betrachtet, glaube ich, kann es funktionieren.
Also ihr habt das hier gehört. Kevin Speer sagt Daumen hoch zu breitem Stand Boxbeuge SSB gegen Bänder, meiner Lieblingsvariation.
Ja, absolut.
Ja, spannend. Finde ich cool. Ich möchte dein zeitliches Limit an der Stelle auch respektieren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das unheimlich spannend. Ich denke, das könnte man definitiv auch nochmal wiederholen und so ein bisschen in die Welt des Powerliftings dann nochmal etwas mehr sensibilisieren für Varianz im Training.
Powerlifting und Sprinten? Dann endlich.
Ja, das machen wir irgendwann mal. Irgendwann bringst du mir mal Sprinten bei. Dann komme ich vorbei, ihr habt ja dann eine kleine Wiese, ne?
Ja, ich möchte echt gerne mal so eine Bewegung. Ich möchte gerne eine Bewegung schaffen, wo wir wir müssen da was in die Powerlifting-Welt setzen, irgendeinen Gedanken setzen, dass halt maximale Sprints voll geil sind und 20% auf dein OneRM bringen. Und ich will einfach sehen, wie durch jedes FitX und CleverFit und sonst was die Leute
so nice.
SPDs am Sprinten sind. Ich will das
so geil.
Also allein deswegen habe ich Bock da drauf.
In Knee-Raps. Kannst du mal in Knee-Raps, wie der durch so ein McFit sprintet. Alter, geil.
Also wirklich, das erinnert mich an dieses, war das nicht bei dem Wettkampf, wo dieser eine Typ weggerannt ist, weil der irgendwie equipped war, obwohl eigentlich keine Equipped war. Ich bin ja nicht so drin. Genau, ja. Das siehst du dann demnächst. Erstmal die Raps rum, die Knee-Raps rum und dann erstmal zwei Runden sprinten gehen.
Boah, ja. die arme Haut. Sehr nice.
Alright. Ja.
Vielen Dank für deine Zeit.
Vielleicht kriegen wir es hin.
Gut. Einen wunderschönen Tag. Danke für alle, die zugehört haben. Danke, Kevin. Wie immer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye-bye.
Tschüss. Okay.